Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.
Guten Morgen, ich grüße euch im Namen Jesus und ich grüße euch auch im Namen unserer Brüder und Schwestern in den Ländern, in denen sie Verfolgung und Bedrängnis erleiden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es Präsenzgottesdienste gibt. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute Morgen sehen. Ich grüße auch alle, die an den Bildschirmen zu Hause sind, die mithören und auch mitbeten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr als Gemeinde nun schon über Jahre hinweg immer wieder euch darauf einlasst, zu hören von den Christen, die Verfolgung erleiden. Und ich möchte das gleich am Anfang so ganz deutlich sagen: Wir sind ja als Gemeinde weltweit über alle Konfessionsgrenzen hinweg, sind wir ein Leib, eine Gemeinde. Auch wenn es da eben evangelische und katholische und orthodoxe und Pfingstler und Charismatiker und Baptisten und Methodisten und Mennoniten so viele unterschiedliche Formen des christlichen Glaubens gibt. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es trotz dieser vielen Unterschiedlichkeiten wir sehr wachsam darin sein müssen, uns nicht allzu sehr voneinander abzugrenzen. Denn das Auge kann nicht zum Ohr sagen, ich brauche dich nicht, oder der Fuß zu der Hand. Es ist tatsächlich so, wir brauchen einander. Und auch heute Morgen möchte ich euch mit hineinnehmen, einfach um euch teilhaben zu lassen, darin, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht, aber auch teilhaben zu lassen an dem, was sie von Jesus lernen und was wir von ihnen auch lernen können. Deswegen habe ich die Predigt auch genannt: Glaube in der Isolation. Ist natürlich auch eine Brücke rüber zu der Pandemie, in der wir gerade so alle ausharren müssen, und deswegen die zweite Überschrift: Feststehen in der Bedrängnis. Und das ist schon gleich auch die erste Lektion. Bedrängnis war für uns Nordkorea, Saudi-Arabien, Vietnam, Laos und die vielen anderen Länder. Ja, da haben die Christen Bedrängnis. Und jetzt haben wir zum ersten Mal so erlebt, eine kleine Ausprägung von dem, wie Bedrängnis aussehen kann. Wenn wir uns plötzlich nicht mehr versammeln können, wie wir möchten, wann wir möchten, wo wir möchten, mit wem wir möchten. Ja, es ist sogar ja noch viel gravierender. Man schreibt uns jetzt vor, wann wir das Haus verlassen dürfen, mit wem wir uns treffen dürfen und noch eine ganze Menge mehr. Und das ist dann auch schon gleich die erste Lektion ist, dass wir uns erinnern an das, was Jesus gesagt hat: Ihr werdet Bedrängnis haben. Und das war für viele von uns weit weg. Nee, nicht hier in Königsbrunn. Nicht in Bayern, nicht in Deutschland, können wir uns nicht vorstellen. Ich erinnere an einen, an unseren Gründer, Bruder Andrew, den Gründer von Open Doors, der sagte, egal in welchem Land Open Doors gearbeitet hat, in fast jedem dieser Länder haben wir einen von zwei Sätzen gehört. Der erste war, sowas wird es bei uns hier nie geben. Der zweite Satz war, wir hätten nie gedacht, dass es so etwas bei uns gibt. Und so nochmal dieses sich bewusst machen, dass Bedrängnis kommt. Ich möchte das mal theologisch auch und von der Schrift her in den aktuellen, in das aktuelle Zeitgeschehen einfügen. Wenn wir Matthäus 24 lesen, wo Jesus spricht von Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben, Kriegen, Kriegsgerüchten und die Jünger ihn ja gefragt haben, Herr, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und er dann sagt, ihr werdet von allen Menschen gehasst werden um meines Namens willen. Und dieses Evangelium wird gepredigt allen Nationen, im Griechischen das Wort Ethnien, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und liebe Freunde, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, alle diese Zeichen sind bereits erfüllt. Alle. Jesus kommt sehr bald. Und ich freue mich, dass ihr als Gemeinde da so eifrig seid, auch mit diesem Kurs, der da vorgestellt wurde, gerade eben im Filmclip. Und ich glaube, wenn wir wissen, dass Jesus bald kommt, dann gibt es nichts Dringenderes zu tun, als Menschen das Evangelium von Jesus zu bringen. Und das ist ja auch das, was unsere Brüder und Schwestern tun. Und ich tut sie was? Tut sie nichts? Jetzt, jawohl. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, wir stehen in einem Glaubenskampf. Jesus macht das sehr deutlich mit diesen Worten. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. So, es gibt diese massive Kraft in der Welt des Hasses. Wir erleben, wie das auch sehr stark in die Gesellschaft Eingang gefunden hat. Etwas, was wir als mit unserem gemäßigten Lebensstil und dem netten Umgang miteinander bei uns in Deutschland eigentlich so gar nicht wahrhaben möchten, dass da so ein Hass aufkommt. Wir sehen es in anderen Ländern viel, viel deutlicher und wir müssen uns, wenn wir an Verfolgung denken, immer wieder daran erinnern, es hat mit ihm zu tun, wenn wir gehasst werden. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen, sagt Jesus. Und das, was wir am allerwichtigsten in dieser Situation tun können und tun müssen, ist, dass wir beten, so wie Jesus am Kreuz gebetet hat. Und es sind eben oft nicht die sehr langen Gebete, es braucht vor allem diese bewusste Ausrichtung auf Jesus, wo ich sage, egal was geschieht, Vater, vergib. Vergib auch mir. Wir leben in einer Empörungsgesellschaft. Wir müssen aufpassen, dass wir dem nicht anheimfallen, Opfer davon werden, von dieser Empörungskultur, wo wir uns ganz schnell aufregen. Jesus warnt uns in Matthäus 24, er sagt, seht zu, passt auf, seid wachsam. Seht zu, macht euch bereit. Ihr werdet Bedrängnis haben. Die zweite Lektion, und das ist vielleicht die weitaus schwierigere, man hat uns die Kontrolle aus der Hand genommen. Wir lieben es, Kontrolle über unser Leben zu haben, alles selbst zu bestimmen und jetzt bestimmen andere über uns, wann wir uns treffen dürfen, mit wem und so weiter. Es sind alles noch ganz geringe Einschnitte, wenn ich an die Brüder und Schwestern denke, die ich euch noch vorstellen werde heute Vormittag, aber ich nehme das schon mal vorweg, Christen im Gefängnis, im Iran zum Beispiel, da ist dir alle Kontrolle aus der Hand genommen. Du wirst gar nichts mehr bestimmen. Und wir sind ja von Anfang an darauf angelegt, in dem Augenblick, wo wir Ja gesagt haben zu Jesus, haben wir uns für ein Leben in der Abhängigkeit entschieden, denn Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen ihn. Wir sind abhängig von ihm. Wir bilden uns manchmal ein, dass wir unser Leben in der Hand haben und dass wir alles irgendwie so managen und planen, ist ja auch richtig und wichtig, und organisieren ist auch sehr hilfreich, damit wir nicht alle im Chaos da verloren gehen oder umherirren und keiner weiß, was er machen soll. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Leben bewusst in Gottes Hand legen. Zu sagen, Herr, die Umstände sind nicht mein Feind. Wir kämpfen nicht gegen die Umstände, sondern in den Umständen sage ich, Herr, was ist dein Plan? Was ist jetzt deine Aufgabe für mich? Diese fünf Brüder hatten keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu kontrollieren. Sie sind aus Nigeria. Das Video hat uns kurz nach Weihnachten erreicht. Sie wurden an Weihnachten, sie sind aus Nigeria, fünf Christen, sie wurden an Weihnachten entführt. Im vorletzten Jahr war das genau das Gleiche, weil dann eben die Islamisten genau wissen, dass die Medien genau draufschauen oder sehr stark draufschauen. Und hier, sie mussten sich hinknien, dann musste jeder von ihnen, da gibt es ein Video davon, jeder von ihnen musste seinen Namen sagen und dann musste er sagen, ich bin Christ. Nachdem er gesagt hat, ich bin Christ, wurde er erschossen. Das ist die Situation der Gemeinde in Nigeria. Das ist also symptomatisch, dieses Bild. Von den Christen, die letztes Jahr ermordet wurden wegen ihres Glaubens weltweit, 91% davon wurden in Afrika ermordet. Und die allermeisten wurden in Nigeria ermordet. Alleine in Nigeria wurden mehr Christen wegen ihres Glaubens. Wir rechnen nur die Christen, von denen wir genau wissen, dass sie wegen ihres Glaubens, wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus, so wie diese fünf hier, oder weil sie gerade den Gottesdienst besucht haben oder gerade aus der Gebetsversammlung kamen, wegen ihres Glaubens ermordet wurden. In Nigeria wurden mehr Christen wegen ihres Glaubens ermordet als in allen anderen Ländern der ganzen Welt zusammen. Satan muss die Gemeinde in Nigeria sehr hassen. Und heute, wenn wir nach diesem Gottesdienst oder am Ende von der Predigt dann beten für Nigeria, bitte denkt dort an die Gemeinde, in welcher großen Bedrängnis sie sind. Viele auf der Flucht, viele haben alles verloren. Ich kann euch die Not und auch die Sehnsucht unserer Glaubensgeschwister, mit uns Gemeinschaft zu haben, unsere Unterstützung zu erfahren im Gebet, dass wir an ihrer Seite stehen, ich kann es euch nicht deutlich genug sagen. Und in dieser Situation ist es wichtig, dass wir uns A, weil es die Jahreslosung, aber auch B, weil es natürlich zuallererst Gottes Wort ist, daran erinnern, was Jesus sagt, seid nun barmherzig. Und er macht das sehr groß. Seid nun barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Was ich? Ich kann so barmherzig, das ist das, was Gott von mir erwartet. Ja, weißt du warum? Weißt du, warum du das kannst? Weil Gott in dir wohnt. Seine Barmherzigkeit ist in dir. Lass sie in dir wirken im Gebet. Und ich mache das mal ganz konkret. Lea Charibou, ich weiß, ich habe letztes Jahr schon über sie gesprochen. Ich möchte sie euch wieder ins Gedächtnis rufen. Sie ist jetzt 3 Jahre in Gefangenschaft bei Boko Haram. Sie ist in Gefangenschaft, weil sie sich geweigert hat, den Islam anzunehmen, als einziges von mehr als 100 Mädchen, die entführt wurden. Und sie hat ihr wurde gesagt, du kommst frei, aber du musst den Islam annehmen. Und Lea sagt, hat das abgelehnt. Deswegen ist sie in Gefangenschaft. Seit 3 Jahren unter Islamisten. Ich muss nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, und wir sollten das genau jetzt in dieser Sekunde tun. Lea weiß auch, dass heute Sonntag ist. Und ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Wir wissen, sie lebt. Sie hält an Jesus fest. Wir wissen, dass andere Mädchen in ihrer Umgebung ermordet wurden. Und ich glaube, dass sie heute Morgen ihre Augen zum Himmel hebt, zu Jesus hebt und dass sie betet. Und jetzt beten wir eine Minute mit ihr. Wir stellen uns an ihre Seite. Jesus, du siehst deine Tochter Lea heute Morgen. Ja, deine Schwester Lea. Sie setzt ihre ganze Hoffnung auf dich. Und Vater im Himmel, wir bringen sie heute Morgen vor deinen Gnadenthron. Wir bitten dich, dass du sie erleben lässt, dass du bei ihr bist, dass sie nicht vergessen ist, dass sie das heute Morgen im Glauben erfährt, deine Gegenwart, deinen Zuspruch. Und das beten wir auch für all die anderen Mädchen und Jungs, die entführt wurden, die gefangen gehalten werden, in sehr, sehr schwierigen und gefährlichen Situationen. Und wir bitten dich, Vater, für Lea, und für die anderen Mädchen und Frauen und Jungs, wir bitten dich, befreie sie. Führe sie heraus aus der Gefangenschaft. Und jetzt, da wo sie noch in Gefangenschaft sind, Herr, bitte schenke ihnen Mut, dein Wort zu reden. Mit großem Glauben und mit Freimütigkeit, dass sie ihren Entführern im Glauben entgegentreten und dein Evangelium reden und dass es die Herzen ihrer Zuhörer durchdringt und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im Namen Jesus. Amen. Und so wie Lea, so geht es unseren Geschwistern in 50 Ländern der Welt. Das sind die 50 Länder, in denen sie am stärksten verfolgt werden, die Länder auf dem Weltverfolgungsindex. Weltweit sind es mehr als 100 Länder, in denen Christen verfolgt werden. Das sind die 50 schlimmsten. Und wir haben zu jedem dieser Länder einen ausführlichen Länderbericht. Bitte geht bei uns da auf die Website, lest da mal durch, wie es den Christen dort geht. Wir sehen, das fällt euch wahrscheinlich gar nicht auf, weil ihr nicht bei Open Doors arbeitet, aber ich habe jeden Tag damit zu tun. Normalerweise waren die Länder immer eingefärbt mit drei Farben. Das waren Länder, in denen ein hohes Maß an Verfolgung ist, ein sehr hohes Maß und ein extremes Maß an Verfolgung. Und jetzt haben wir nur noch Länder mit einem extremen Maß und mit einem sehr hohen Maß an Verfolgung. Das heißt, alle Länder mit einem hohen Maß an Verfolgung, die sind schon außerhalb des Weltverfolgungsindex. Und das ist auch mit ein Hinweis darauf, dass im Vergleich zum Vorjahr die Verfolgung noch einmal sich intensiviert hat. Mehr Christen sind betroffen. In härterer Weise sind sie betroffen. Die Maßnahme der Regierungen, Regierung zieht die Zügel an. Sie machen es den Christen noch schwerer. Und wir spüren von all dem nichts hier in Deutschland. Oder ganz minimal. Deswegen ist es so wichtig, heute Morgen, wir haben ja das am Anfang gehört, und bevor ich das vergesse, weise ich lieber jetzt darauf hin, wir haben diesen Gebetskalender, den wir jeden Monat verschicken. Ich habe den auch draußen auf dem Büchertisch. In dem Gebetskalender oder in diesem Monatsheft, da ist also dieser Gebetskalender eingeheftet, jeden Tag ein Land, wo eine ganz kurze Situation beschrieben ist. Heute ist es Indien, da heißt es Surai und seine Familie in Indien wurden aus ihrem Dorf vertrieben, weil sie Christen sind. Wie geht es diesen Christen? Stell dir vor, du wirst aus deinem Dorf vertrieben, weil du Christ bist. Die anderen Dorfbewohner drohten, sie zu töten, falls sie in ihr Dorf zurückkehren werden. Eine Familie. Was ist ihre Not? Was müssen wir jetzt für sie beten? Das ist ein Tag. Jeden Tag ein anderes Land. Damit du weißt, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht, bitte bestell diesen Gebetskalender. Kostet dich keinen Cent. Für uns geht es darum, als Open Doors, dass wir zwischen der Gemeinde hier in Deutschland und der Gemeinde in der Verfolgung, dass wir eine Brücke schaffen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. So wie wir gerade eben Gemeinschaft hatten mit der Lea. Ganz kurz, wir können Gemeinschaft mit ihr haben. Und das ist vielleicht die dritte Lektion in der Bedrängnis, dass wir entdecken, dass wir Gemeinschaft nochmal neu definieren müssen, muss ich nicht sagen, aber neu verstehen müssen. Was macht eigentlich unsere Gemeinschaft aus? Besteht unsere Gemeinschaft darin, dass wir am Sonntag alle in die gleiche Richtung gucken und uns in einem Raum versammeln? Ist das das Merkmal unserer Gemeinschaft? Paulus schreibt an mehreren Stellen im Neuen Testament: Obwohl ich dem Leib nach abwesend bin, bin ich im Geiste bei euch und ich freue mich, euren Glauben zu sehen und so weiter und so weiter. Paulus hatte mit ihnen Gemeinschaft, obwohl er gar nicht da war. Und ich glaube, das ist die dritte Lektion, die wir in der Pandemie entdecken können, dass wir mit unseren Glaubensgeschwistern Gemeinschaft haben können und dass unser sogar wirksamster Dienst im Leib Christi der ist, dass wir unseren Brüdern und Schwestern dienen können, obwohl sie tausende von Kilometern weit weg sind, indem wir uns im Gebet an ihre Seite stellen. Und das ist der kraftvollste Dienst, den wir haben, dass wir für sie beten. Das gilt auch hier für die Gemeinde, auch für die, die heute Morgen zu Hause sind, die nicht hier anwesend sind. Noch ein paar Geschwister, die ich euch vorstellen möchte. Die Dalia aus dem Irak. Und sie sagt: Ich bin die Einzige aus meiner Großfamilie, die zurückgekehrt ist in den Irak. Sie und ihre Familie, sie erleben schon seit Jahren Drangsalierung, Verfolgung, sogar bis hin zum Mord in ihrer Familie durch Islamisten. Und trotzdem haben sie sich jetzt dann, nachdem sie auch vertrieben wurden, als der IS aufkam, 2014 sind sie 2017 zurückgekehrt in den Irak, um was vorzufinden: Trümmer, Haus geplündert, zerstört, Zerstörung, kein Arbeitsmarkt und eigentlich eine ganz furchtbare Situation, wo sie angekommen ist mit ihrer Familie. Und sie hat uns das gegenüber so gesagt: Unsere Koffer sind immer gepackt, weil man immer damit rechnen muss, dass wieder die Verfolgung losgeht. Und in dieser Situation von Unsicherheit, mangelnden Ressourcen und wo auch keine Strukturen vorhanden waren, hat sie sich gefragt: Was mache ich eigentlich hier? Und dann hat sie sich entschieden, als sie sich umgeguckt hat und andere Frauen entdeckt hat aus der Gemeinde, die in der gleichen Situation sind, Haus kaputt, der Mann keine Arbeit etc., sehr schwierige Situation, dann hat sie angefangen, andere Frauen einzuladen. Sie ist weder Pastorenfrau, noch hat sie Theologie studiert oder irgendetwas. Sie hat andere Frauen eingeladen, hat gesagt: Lasst uns treffen und ich lese euch was aus der Bibel vor oder eine von euch liest was aus der Bibel vor und dann beten wir gemeinsam. Und sie sagt, innerhalb von wenigen Wochen waren es mehr als 150 Frauen, die kamen zu diesen Treffen. Und es geht darum, dass wir in dieser Situation der Pandemie oder der Isolation, dass wir das größere Bild sehen. In China, dort erleben wir, und das berichte jetzt schon seit Jahren, dass Xi Jinping und die Kommunistische Partei, die Christen dort und alle Glaubensgemeinschaften, alle Religionsgemeinschaften massiv unterdrücken. Das hat sich jetzt nochmals verschärft mit neuen Religionsgesetzen am 1. Februar 2020. Es gab schon mal neue, 1. Februar 2018. So, und ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nur um ein Beispiel zu zeigen: Natürlich waren auch die Gemeinden geschlossen in China wegen der Covid-19-Pandemie und die Gemeinden, alle Gemeinden, durften nur wieder öffnen, wenn die Pastoren ein Loblied auf die Kommunistische Partei gesungen haben. Das heißt, sie mussten zum Eingang des Gottesdienstes die Wohltaten der Regierung rühmen, der es gelungen ist, das Virus zu besiegen und das Land so gut und stark und sicher durch die Pandemie zu manövrieren und wieder eben auch rauszubringen aus der Pandemie. Die Pastoren, die nicht bereit waren, das zu tun, die durften ihre Gemeinde gar nicht mehr aufmachen. Jetzt ist es nicht nur so, dass es für jede einzelne Kirchengemeinde ein Komitee gibt von der Kommunistischen Partei, die bestimmt, was in dieser Kirchengemeinde geschieht und was erlaubt ist in der Kirchengemeinde, sondern jeder Pastor ist angehalten, die sozialistischen und kommunistischen Werte zu propagieren. Sowieso ist es Kindern und Jugendlichen verboten, Gottesdienste zu besuchen. Unter 18 Jahren ist das nicht möglich. Lehrern in mehreren Provinzen wurden Dokumente vorgelegt und sie wurden aufgefordert, dieses Dokument zu unterzeichnen. Da geht es darum, dass die Lehrer erklären, dass sie keinem Glauben, keiner Religion anhängen. Das heißt, wenn du Christ bist, und du schreibst dann rein, ich bin Christ und ich bleibe Christ und ich werde Christ bleiben, dann hast du deinen Job als Lehrer los. Punkt. Rentner in mehreren Provinzen wurden angeschrieben. Das geht jetzt schon mehrere Monate so, schon über ein Jahr geht das so. Aber das wird jetzt noch strenger gehandhabt. Vorher wurden sie angeschrieben und informiert, dass wenn sie weiter an ihrem christlichen Glauben festhalten wollen, dass sie dann keine nicht nur reduziert, sondern dass sie keine staatliche Rente mehr erhalten. Es wird existenziell. Jetzt wird das überprüft von Mitarbeitern der Religionsbehörde, die kommen nach Hause zu den Christen, also zu den Rentnern, und sie haben ja Listen von den Gemeinden, wo die Pastoren Gemeindemitgliederlisten abliefern müssen, wo man dann nachgucken kann, wie alt ist dieser Mensch, dann kriegen die einen Besuch von der Behörde und dann gucken sich diese Mitarbeiter von der Religionsbehörde, die gucken sich um und dann sagen sie, ah ja, hier ist ein Kreuz an der Wand, ah ja, da liegt eine Bibel und ein Gesangsbuch und so weiter, das wird dann alles konfisziert. Das wird alles eingesammelt und dann wird diesen Christen gesagt, wenn wir euch weiter dabei erwischen, dass ihr Versammlungen besucht, dass ihr in der Bibel lest, dass ihr diesem Jesus anhängt, wird euch die Rente ersatzlos gestrichen. Seid doch mal ehrlich, wer ist denn euer Versorger? Ihr behauptet immer, das wäre dieser Jesus, aber eure Rente bekommt ihr doch vom Staat. Also in Zukunft werdet ihr eure Bitten nur noch an Xi Jinping richten, nicht an euren Jesus. Und dann kommen sie unangemeldet wieder, irgendwann nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen, um zu gucken, ob dieser Mensch weiter an Jesus festhält. Ich weiß nicht, ob wir uns eine Vorstellung machen können von dem, was das im praktischen Alltag bedeutet und wie wir darauf vorbereitet sind, wenn sowas geschieht. Und ich sagte ja schon eingangs, als Jesus sagte, ihr werdet Bedrängnis haben, ist unsere automatische Reaktion weit weg. Können wir uns gar nicht vorstellen. Und die dritte Lektion, das größere Bild zu behalten, in dieser Lage möchte ich mal mit einem kleinen Beispiel, eine Hauskirchenleiterin wurde verhaftet. Sie wurde ins Gefängnis gesteckt. Und sie war erst mal geschockt, damit hat sie nicht gerechnet. Und dann hat sie im Gefängnis gebetet. Und sie sagte, Jesus, was willst du jetzt von mir? Was soll ich jetzt machen? Und sie sagte, der nächste Gedanke war bei ihr, lass dich zum Toilettenreinigungsdienst einteilen. Und sie war was anderes gewohnt. Sie war Pastorin, immerhin, ja. Hatte eine gesellschaftliche Stellung. Und sie sagte, aber wie ich diesen Gedanken gehört habe, lass dich zum Toilettenreinigungsdienst einteilen, dachte ich, so klingt Jesus. Und sie hat es getan. Als sie dann nach ein paar Monaten wieder frei war, hat sie berichtet. Wisst ihr, sie ist eine von diesen Christen, solche gibt es bestimmt auch hier in der Gemeinde, die den ganzen Tag irgendwie mit einem Lobpreislied auf ihren Lippen unterwegs ist. Egal wo sie geht und steht, immer ist da irgendwie in ihr summt und singt, Und das kommt auch aus ihrem Mund raus. Und Jesus sagt ja, wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Und ich glaube, wir merken oder wir wissen das alle mit unserer Lebenserfahrung, der Mensch ist wie ein Schwamm. Wenn du Druck ausübst, kommt das raus, was drin ist. Ich weiß nicht, was bei dir rauskommt. Bei ihr war es eben so, sie hat den ganzen Tag Lobpreislieder gesungen. Und wenn sie dann in die Zellen gegangen ist und hat dort diese Toiletten sauber gemacht, ich muss da nicht ins Detail gehen, wie die Toiletten in chinesischen Gefängnissen aussehen, aber es war eben eine schlimme Arbeit und sie hat die ganze Zeit gesungen. Und daraufhin wurde sie von Gefangenen angesprochen, wie sie in diesem Dreckloch singen kann. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, warum sie singt. Weil sie mit Jesus in Verbindung ist. Und als sie dann aus dem Gefängnis freigelassen wurde, hat sie nachher berichtet, ich kann euch nicht sagen, mit wie vielen Menschen ich über das Evangelium sprechen konnte und wie viele ihr Leben Jesus übergeben haben. Und das war nur möglich, weil sie sich zum Toilettenreinigungsdienst hat einteilen lassen. So hatte sie Zugang zu jeder Gefängniszelle. Das größere Bild. Ich mache einen Sprung und gehe etwas weiter nach Algerien. Ganz kurz. Letztes Jahr wurden erneut Kirchen geschlossen. Bitte betet für die Christen in Algerien. Dort gibt es 46 protestantische Gemeinden. Und die sind im Augenblick alle geschlossen wegen Corona, Covid-19-Pandemie. Interessanterweise, die Moscheen sind offen. Aber schon vorletztes Jahr, als noch gar keine Pandemie gab, hat die Regierung begonnen, die protestantischen Kirchen zu schließen und von 46 Gemeinden wurden etwa 20 geschlossen. Wir haben also dort im ganzen Land etwa 129.000 Christen bei 42 Millionen Einwohnern. Und die Christen sind in enorme Bedrängnis geraten, sie sind auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Die Reaktion der Regierung, sie haben die Zügel noch mal mehr angezogen. Vor ein paar Tagen wurde jetzt ein Christ zur Höchststrafe verurteilt, die möglich ist wegen einer Blasphemieanklage, angeblich wegen eines Facebook-Posts, der den Prophet der Muslime beleidigt, wurde er zu 5 Jahren Haft verurteilt. Das ist die höchstmögliche Strafe. Er ist in Berufung gegangen, aber wir sehen daran, dass die Situation sich nochmal verschärft hat. Und ich gehe nochmal einen Sprung weiter, entschuldigt, dass ich da durchklicke, zum Pastor Wahid aus dem Iran. Und damit möchte ich abschließen. Das ist nochmal eine Lektion, die wir von den verfolgten Christen lernen können. Erste Lektion, ihr werdet Bedrängnis haben. Aber Jesus sagt, seid guten Mutes. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Die 4. Lektion. Pastor Wahid, auch ein Gemeindepastor, Untergrundgemeinde. Wir wissen ja im Iran, die meisten Christen sind in der Untergrundgemeinde. Warum? Sie sind alle ehemalige Muslime. Razzia, er wird verhaftet, zusammen mit 30 anderen Leuten aus dieser Hauskirche. Alle kommen sie ins Gefängnis, einzelhaft. Und als er dort in der Zelle ist und er merkt, er hat keine Bibel zum Lesen, niemand, mit dem er reden kann, niemand, mit dem er beten kann, ist er erstmal auch sehr geschockt von dieser Situation. Natürlich musst du im Iran immer damit rechnen, als Christ von der Untergrundgemeinde, dass du entdeckt wirst und dass du dann auch verhaftet wirst. Und trotzdem, wenn es dann soweit ist, ist es für die meisten erstmal ein ziemlicher Schock. Vor allem auch, was geschieht jetzt? Man weiß, in den Gefängnissen wird gefoltert. Normalerweise wird Christen auch ein Papier vorgelegt, auf dem sie erklären, dass sie nie wieder evangelisieren, dass sie keine Hauskirche mehr besuchen werden und noch vieles mehr. Wenn sie dieses Papier nicht unterzeichnen, bleiben sie gleich im Gefängnis. wenn sie dieses Papier unterzeichnen, dass sie nicht mehr evangelisieren, nicht mehr über Jesus reden, keine Hauskirche mehr besuchen und noch einiges andere, hat in dem Augenblick der Staat eine legale Handhabe. In dem Augenblick, wo sie wieder bei einer Razzia erwischt werden, dann heißt es, du hast unterschrieben. Jetzt kommt die hohe Gefängnisstrafe. Also sie sitzen zwischen zwei Stühlen. Was müssen wir für sie beten? Jetzt war der Wahid, dieser Pastor, also im Gefängnis. Und es ist interessant, wie er das so beschreibt. Er sagt, das allererste, was ich dann getan habe, nachdem ich mich gefangen habe, das war, ich habe für die gebetet, die gemeinsam mit mir verhaftet wurden. Und er sagte, in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, für sie zu beten, in dem Augenblick habe ich gemerkt, wir hatten Gemeinschaft miteinander. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Auch die, die heute Morgen nicht dabei sind. Und vielleicht kennst du jemanden, der heute Morgen nicht dabei ist. Wir können Gemeinschaft miteinander haben. Wir können Gemeinschaft haben mit unseren Brüdern und Schwestern in der Verfolgung. Und ein Satz, der mich besonders bewegt hat, als wir dann nach seiner Freilassung mit ihm sprechen konnten, war dieser hier. Er sagte, Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Jesus kommt bald. Wir müssen uns auf etwas völlig anderes konzentrieren. Das ist unsere Herausforderung. In der Haft war es das Gebet für andere, das mich am Leben hielt. Das war meine Gemeinschaft. Lasst uns zusammen aufstehen. Einfach damit wir einen Stand einnehmen heute Morgen. Und jetzt nehmen wir uns eine Minute Zeit, jeder an seinem Platz, um für unsere Geschwister zu beten. In China, im Iran, in den Gefängnissen, in Indien, in Nigeria.